Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn hier einige Damen und Herren dieses Hohen Hauses und draußen in den Gazetten, die man hierzulande Zeitungen nennt, mit dem Schein, der sie in all den Jahren geheiligt hat, über meinen Abschied von diesem Bundestage, ihre Lobhudeleien über mich ausgießen wie einen Eimer Schmutzwasser und glauben, dass dieses Land vergessen hat, wie diese Herrschaften mich zum Lohnabhängigen des Stalinismus gemacht haben. Ich will Ihnen was sagen, Herr Spranger, oder welchen Namen immer Sie missbrauchen. Ich bin nicht nachtragend, aber ich vergesse nichts. Wenn diese Herrschaften heute ein Laudatio nach dem anderen herunterfaseln, dann will ich ihnen mit der mir eigenen Gelassenheit entgegnen: Ihr Lob trifft mich in keiner Weise. Sie ekeln mich nicht heraus aus diesem Haus mit Ihrem Larifari. Hier geht ein Mann der ersten Stunde. Ich kenne viele, die in diesem Hause schon 25 Jahre ihren Mangel an Fantasie absitzen und ihre erste Stunde noch nie gehabt haben. Aber bitte, Sie wissen genau, dass ich mit meiner ganzen Kraft darauf hingearbeitet habe, dass dieses Parlament eine Versammlung der besten Köpfe dieses Volkes zu sein hat und nicht eine Pflichtveranstaltung für die strapazierfähigsten Gesäße. Es kann mir niemand vorwerfen, dass ich in all den Jahren mit meiner Meinung hier zurückgehalten habe. Ich will Ihnen heute nicht verhehlen, dass ich diese Schleiflack-Rhetorik, die hier zum Stil des Hauses erhoben worden ist, dieses von den Fraktionen synchronisierte, vorfabrizierte Plastikdeutsch, diese ganze Nierentisch-Semantik für den Tod des Parlamentarismus halte. Was heißt denn hier, wenn ein Parlamentarier vorgeworfen wird, er übe Polemik? Ja, Sie müssen noch üben, Sie dürfen doch nicht üben. Sie müssen noch üben. Schauen Sie einmal nach in Ihrem Wörterbuch, was Polemik heißt. Und dann stecken Sie diesen Satz wieder dort hinein, wo er Ihnen herausgekommen ist. Ach, Herr Kollege, Zwischenrufer aus Quassel an der Strippe. Sie wissen doch, dass Sie sich in jeder Minute einer Debatte in akuter Notwehr befinden. Sie sind ja den Mostrich nicht wert, den ich gebraucht hätte, um die Würstchen genießbar zu machen, die ich in diesem Hohen Hause schon verspeist habe. Herr Präsident. Aha. Heute ist es einer von den Neuen. Er strickt. Sie, Herr Präsident, Sie werden mich nicht zwingen können, noch deutlicher zu werden, wenn Sie, meine Herren von den Regierungsparteien, immer von dieser Erblast sprechen, die Sie zu tragen, die Unbedenklichkeit auf sich genommen haben, dann sollten Sie daran denken, dass wir es waren, die den Lebensstandard des kleinen Mannes geschaffen haben, den zu verteidigen er Sie dann gewählt hat. Wenn Sie aber, wie Sie es getan haben, das auf Ihrem Konto verbuchen, dann rufe ich Ihnen zu: Erbsleicher! Ach, wissen Sie, immer wenn in diesem Hause die Wahrheit gesagt wird, dann entsteht ja Unruhe. Aber Sie wollen ja Ruhe und Ordnung. Ihr Bundeskanzler, eine herausragende Persönlichkeit, wenn er zwischen Blüm und Lambsdorff steht. Dieser Herr, der mit einer Rede die deutsche Sprache weit hinter die Gebrüder Grimm zurückwirft. Der sich hinstellt und öffentlich auf seinen eigenen Optimismus hereinfällt. Dieser, der hat doch offenbart, dass er sich für den Enkel Konrad Adenauer hält, ich halte das für ein schreckliches Versprechen, dass ein Bundeskanzler die Politik seines Großvaters machen will. Aber bitte. Aber bitte, er wird das durchsetzen. Wenn ich mir meine Freunde von der sozialdemokratischen Fraktion ansehe, die herumsitzen wie domestizierte Dackel, wenn es donnert. Diese Zeitgenossen, die da im Lande herumregiert haben, wie die Axt im Walde, und die da sagen, was heißt hier Zeitgenossen? Ist mir doch egal, was die Partei macht. Hauptsache, ich habe meine Zeitgenossen. Diese falsche Soldatenmentalität, die da sagt, dass man auf dem Posten bleiben muss, ganz gleich, wo hier die Truppe steht. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Ich hoffe, das Hohe Haus wird mir meine Leidenschaft verzeihen. Ich hätte Ihnen die Ihre auch gerne verdient. Dankeschön.